Hallo und herzlich willkommen bei unserer Podcast-Reihe Lateinamerika, ein Kontinent im Aufbruch des Freiheitlichen Bildungsinstitutes. Mein Name ist Michael Kurzweil und ich darf Dr. Martin Graf, Abgeordneter zum Nationalrat und Lateinamerika-Beauftragter des FBI, herzlich begrüßen.
Schönen guten Tag.
Themen des folgenden Podcasts oder der folgenden Podcast-Folgen sind Guyana, Surinam und Französisch-Guyana. Vielleicht darf ich da gleich vorweg schicken, aufgrund der inhaltlichen Ergiebigkeit dieser Thematiken wird diese Podcast-Reihe auf 3 Podcasts aufgesplittet werden. Diese Länder, über die wir da heute sprechen werden, zählen eigentlich zu den Exoten der südamerikanischen Länder. Wie ich gehört habe, beginnt es schon mit den Sprachen.
Das ist sehr richtig, ja. Ich meine, das sind an sich 3 Länder, jetzt würde ich mal sagen, für die Allgemeinheit relativ unbekannt, dass das überhaupt Länder sind, die in Südamerika liegen. Und unbekannt warum. Es gibt gewisse Merkmale, die haben andere Länder rein gar nicht. Auf der einen Seite sind das keine spanisch- oder portugiesisch sprechenden Länder, sondern haben eine eigene Kolonisationsgeschichte, damit ich das Wort rausbekomme, und Unabhängigkeitsgeschichte, die eigentlich ein bisschen untergegangen ist, wenn man Lateinamerika betrachtet. Und insofern sind es doch klassisch, würde ich dem zustimmen, Exoten. Ursprünglich war dieses Land, diese Gegend, diese Region, die so am nördlichen Ende von Brasilien Richtung Karibik hin anliegend sind, vom Christoph Kolumbus entdeckt worden, 1498, muss man wissen. Und gab es dann zaghafte Versuche vom Amerigo Vespucci beginnen bis anderen, die versucht haben, in das Land einzudringen. Von der Küste weg, sofort in den Dschungel, kann man so in etwa sagen, sehr unwegsame Umgebung, kaum Bevölkerung dort. Also es gibt ganz, ganz wenig indigene Bevölkerung, damals auch schon sehr dünn besiedelt, immer schon gewesen. Und in der wechselvollen Geschichte, europäischen Geschichte, muss man letztlich sagen, haben sich dann die Niederländer sehr untypisch in dieser Region breit gemacht und diese Kolonie dort geschaffen. Im 16., 17. bis ins 18. Jahrhundert hinein haben sie dieses Gebiet, das sich Guyana nannte. Guyana ist von einer indigenen Bevölkerung her. Der Namensbegriff würde ungefähr übersetzt bedeuten Land der vielen Gewässer, weil es gibt sehr viele Entwässerungen in den Dschungel, der entwässert in den Norden vom Amazonasgebiet. Sehr toll, also es ist ein bisschen eine Entwässerungsscheide, weil es nicht über den Amazonas entwässert, sondern über einen Gebirgskamm dann alles in den Norden entwässert. Die Niederländer sind halt in ihrer Verbundenheit so gleich gelagert gewesen, wie sie es auch in Europa waren. Sehr flaches Land, kaum eine Erderhebung von der Küste weg, gleich einmal ein breiter Streifen, sumpfiges Gebiet. Also was machen dann Niederländer typischerweise? Sie entwässern auf der einen Seite und machen das urbar, schaffen Kanäle, Teiche, ja, weil heute auch sehr gut erkennbar, dass die Küstenregionen bei Flut unter dem Meeresspiegel liegen und durch Deiche letztlich das abgewendet wird, und haben dort das Land quasi nach niederländischem Style urbar gemacht. Ja, also das ist doch sehr anders. Man sieht den niederländischen Einfluss nicht nur in dieser Topografie, in der typischen, sondern dann auch speziell in der verbliebenen niederländischen Kolonie, auch am äußeren Erscheinungsbild, Gebäude etc. Die haben in Wirklichkeit einen Küstenstreifen, der so, wenn ich jetzt den ganzen Norden Südamerikas hernehme, zwischen 15 und 70 Kilometer breit ist. Aus einem Sumpf-Bragland haben die ein urbares Land gemacht und in diesem Küstenstreifen, das ist bis heute, haben sie sich angesiedelt, haben die Hauptstädte jeweils gegründet oder die Städte gegründet und dort leben 70-80% der Bevölkerung dieser Länder. Das sind die kleinsten Länder Südamerikas heute. Jedes Land für sich ist ein relativ kleines Land für südamerikanische Verhältnisse. Und dann hauptsächlich nur besiedelt in der Küstenregion, ja, mit den verschiedenen Städten, die sich dann herausgebildet haben.
Wie groß sind diese Länder? Ist das jetzt mit, im Vergleich zu Österreich?
Was? Naja, wenn man so sagt, Guyana ist rund 215.000 Quadratkilometer, also knapp dreimal so groß wie Österreich.
Also doch.
Ja, und Suriname hat 164.000 Quadratkilometer, ist doppelt so groß. Mhm. Und dann habe ich jetzt noch das Französisch-Guyana, das drittes Land, das ja an sich ein europäisches Land ist, mit 84.000 Quadratkilometern in etwa gleich groß wie Österreich. Ja. Dünn besiedelt, in der ganzen Region leben heute 4 Einwohner pro Quadratkilometer.
Das ist wirklich überschaubar.
In Zahlen ist Guyana mit 800.000 Einwohnern noch das größte Land, auch flächenmäßig und dann einwohnermäßig. Und Suriname hat ungefähr 350.000 Einwohner und dann hat man noch Französisch-Guyana mit knapp 300.000 Einwohnern. So kam, und die leben zu 80-90% in diesem von den Niederländern angelegten urbanen Flächen in den jeweiligen heutigen Hauptstädten in Jamestown in Guyana und in Suriname, also niederländisch-Guyana im Paramaribo und dann halt auch Georgetown, ja, Cheyenne, bekannt vielleicht, französisch-Guyana. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, es hat dann sehr viele europäische Konflikte gegeben. Würde gar nicht die Leute allzu lange quälen. Es hat die Trippelkriege zwischen den Niederländern und den Briten gegeben. Es hat Frankreich unter Napoleon die Niederlande besetzt und hat dann gemeinsam gegen die Briten gekämpft. Dann haben wiederum die Niederländer sich gegen die Franzosen behauptet.
Eine bewegte Vergangenheit.
Und in diesem beginnenden 19. Jahrhundert hat es einen mehrfachen Wechsel über diese Kolonien gegeben, wer dort mehr oder weniger die Sorgen gehabt hat. Man hat dann der Schlusspunkt, gab es mehrere Friedensschlüsse und Pakete zwischen den Ländern, aber der große, große Schlusspunkt, wie alles damals in Europa, war nach dem Ende der napoleonischen Ära 1815 am Wiener Kongress, wo dann auch die Aufteilung dieser Kolonie und der Zuschlag von Guyana in der Gesamtheit aufgeteilt wurde auf drei Länder, in Britisch-Guyana, in Niederländisch-Guyana und Französisch-Guyana. Und die haben sich dann weiterentwickelt als selbstständige Kolonien. Selbstständige Kolonien ist fast eine Tautologie, würde ich sagen, aber Französisch-Guyana ist ja bis heute kein eigenständiges Land, sondern gehört ganz einfach zu Frankreich, ist ein Department, Überseedepartement, hat also kein eigenes Parlament und ähnliches, sondern die wählen ihre Abgeordneten zur französischen Nationalversammlung, zwei an der Zahl. Und die Briten haben in ihrem Land dann die britische Kultur in Britisch-Guyana, das heute nur mehr Guyana heißt, seit der Unabhängigkeit, haben sie das britische System dort aufgestülpt, also ein Parlamentarismus wie in Großbritannien mit einem Clerk, etwas anders wie bei uns dargestellt, ein Case-Law-System, wenig gesatztes Recht, sondern Case-Law-System, schon mit einer Verfassung und vieles andere mehr. Also doch eine Eigenheit dort entwickelt und da kommt man dann vielleicht näher noch darauf zu sprechen und haben sich in diese Richtung ab 1815 beginnt dann so die getrennte Entwicklung. Und wie es halt so ist, und das prägt diese Länder bis zum heutigen Tag, hat man beim Wiener Kongress unter anderem dann als Schlusspunkt die Grenzen gezogen, quasi am Reißbrett, ja, und hat Flüsse als Grenzen genommen. Ja, und daraus entstehen bis zum heutigen Tag zwischen diesen Ländern, aber auch zu Venezuela und zu Brasilien, das sind die Nachbarländer, und zwischen den Ländern Grenzstreitigkeiten, wo es immer um beträchtliche Flächen geht, die bis heute ungelöst sind, weil Flüsse so an sich haben, dass man zwar sagen kann, da ist die Mündung und die nächsten 200, 300 Kilometer haben vielleicht die Europäer auch noch genau gewusst, aber dann ist dieser Fluss viele hunderte Kilometer noch ins Landesinnere gegangen und hat sich dann auch geteilt, ja, und welcher ist jetzt der Grenzfluss, und je nach Standpunkt und Landes behauptet ein Land, man hat diesen Fluss als Grenze gemeint oder man hat diesen Flussarm als Grenze gemeint, und da gibt es halt massive Grenzstreitigkeiten bis auch ins, in die Hohe See, in die Karibik. Eines ist vielleicht für diese drei Staaten, nicht nur die Sprache, die haben wir jetzt schon beschrieben, hebt sie heraus aus den Latino-Sprachen, also nicht Spanisch und nicht Portugiesisch. Die Sprache ist sicher mal etwas anderes, die dort gesprochen wird. Auch die Bevölkerungsstruktur ist ganz anders als in den anderen südamerikanischen Ländern, weil das waren echt früher Sklavenplantagen, wo sehr viele Afrikaner verschleppt und versklavt wurden und dorthin gebracht wurden. Und daher gibt es dort sehr viele Afroamerikaner, im Verhältnis viel mehr wie in den anderen südamerikanischen, bei weitem mehr. Und hat man hier also auch einen von der Bevölkerungsstruktur und von den Sprachen schon einmal einen totalen Unterschied. Und dann verstehen sich diese drei Staaten auch nicht primär als südamerikanische Staaten im klassischen Sinne. Heben sie sich von den Hispanics und portugiesisch sprechenden Landteilen Südamerikas ab, sondern verstehen sich primär, schon als, auch als Südamerikaner, aber primär verstehen sie als karibische Staaten, weil sie an die Karibik natürlich alle drei angrenzen, und da ist der größere Bezug, den sie auch bis zum heutigen Tage in den internationalen Organisationen sind sie dort sehr stark verankert in den karibischen Gebieten. Das macht das alles sehr spannend, und aufgrund der gemeinsamen Geschichte mal bis 1815 und danach, wie gesagt, hat man sich etwas auseinanderentwickelt, ist es auch hochinteressant, wie die Entwicklung war. Es war ja immer noch, auch nach 1815, Sklaverei gang und gäbe, nur haben die Briten sich das Monopol gesichert bei der Sklaverei. Und nach 1815 weiß man heute auch nicht so sehr. Den Niederländern wurde zwar das Sklavenhalten noch erlaubt als Plantagearbeiter, aber nicht mehr der Handel, weil das war ja sehr lukrativ. Das haben die Briten sich unter den Nagel gerissen, natürlich auch mit den Spaniern und vieles andere mehr. Und da hat es verschiedene Entwicklungen gegeben, und dann ist es an sich natürlich überall in den britischen Teilen etwas früher zur Befreiung der Sklaven gekommen. Also die wurden dann in die Freiheit entlassen. Die Plantagen waren immer noch da. Und dann hat jedes Land nach seiner Fasson versucht, Plantagenarbeiter zusätzliche zu holen, um diesen Industriezweig auszubauen. Da waren natürlich die ansässigen Afroamerikaner aus Afrika nach wie vor dort. Und dann hat es aber eine starke Besiedlungswelle gegeben bei den Briten aus dem indischen Raum. Daher sind enorm viele und hohe Prozentsätze der Bevölkerung dann im britischen Teil indisch, also Hindi und oder Moslem, je nachdem, ob sie aus dem pakistanischen oder indischen Bereich gekommen sind, mit hohen Prozentsätzen. Und in Niederländisch, Guyana, da hat man zurückgegriffen auf die Javanesen, also Indonesien, das waren ja Kolonien der Niederländer, und daher gibt es dort auch so ungefähr 15% jetzt in Suriname Javanesen, sogenannte. Und Französisch-Guyana ist wiederum eine andere Entwicklung gewesen in der weiteren Folge, weil es waren französisch dominierte Länder, die natürlich auch sehr kreolisch dominiert sind. Europäer, gibt es dort knapp 8-10% der Bevölkerung noch. Ja. Wohingehend Europäer in den beiden anderen Ländern verschwindet, also im ganz kleinen einstelligen Prozentbereich, so um die 1% vielleicht gibt. Also diese Entwicklung muss man ein bisschen im Auge behalten, und die war natürlich alles auch dominiert von den kriegerischen Auseinandersetzungen in Europa, und ist eben auch gegangen um die Kolonien, um Ressourcen letztlich.
Ja. Stichwort Wirtschaft, wie sieht es da aus?
Ja, also kommen wir zu Guyana vielleicht in dem Punkt. Grenzt im Westen an Venezuela, gemeinsame Grenze, beziehungsweise umstrittene Grenze, wie ich ja schon gesagt habe, auch zwischen Venezuela und dort. Im Süden an Brasilien und im Osten an Suriname, also ehemalig niederländisch Guyana, im Norden natürlich Atlantik, Karibik. Das größte dieser drei Länder, 215.000 Quadratkilometer schon erwähnt, fast dreimal so groß wie Österreich mit 800.000 Einwohnern, wie gesagt, mit der Hauptstadt Georgetown. Und damit man einen Begriff bekommt, 800.000 Einwohner, die Hauptstadt rund 250.000 Einwohner, und dann gibt es noch einige Städte, kleinere Städte, wie die alle europäische Namen tragen, Linden zum Beispiel oder New Amsterdam, auch noch aus der Historie, alle so zwischen 35.000 und 50.000 Einwohner. Letztlich 85% der Menschen leben in diesem 50 bis 70 Kilometer breiten Küstenstreifen, den ich vorher erwähnt habe.
Diese urbar gemachte Küstenstreifen, den Dämmen und
genau. Und das ist auch allen drei Ländern, aber natürlich auch in dem Land sehr stark geprägt. Nach diesem urbar gemachten Küstenstreifen, den man auch zum Teil aus Schlick und Wasser und Schlamm und Flut und Ebbe gewonnenem Land, beginnt der Tropenwald, und zwar abrupt. Also man steht da vor einem Tropenwald, und der geht dann bis zum Amazonasgebiet Brasilien durchgehend, und das ist naturbelassen. Gibt es auch sehr viele Nationalparks, wohnen kaum Menschen in dieser Gegend, ganz, ganz wenig indigene Bevölkerung. Es gibt keine 1000 Kilometer asphaltierte Straße in diesen Ländern. Ja, also das heißt, die Verkehrswege ins Inland, ja, das sind Flüsse. Über Flüsse kann man dort mehr oder weniger je nach Jahreszeiten gut oder schlecht reisen, und an den Flüssen liegen dann kleine bis kleinste Dörfer, die auch eine interessante Entwicklung haben, ja, von weniger Indigenen, vielleicht eher Mischvolk schon, aber auch Afrikaner sehr viel, weil das tropische Klima und die Gegend sehr vergleichbar ist mit den Teilen, wo sie als Sklaven hergekommen sind, und die natürlich im Dschungel sehr gut leben konnten, weil das eigentlich gleiche Lebensumstände, grosso modo natürlich sind, und die haben sich dort angesiedelt. Gibt es auch eine ganz starke Kultur, das schiebe ich jetzt auch dazwischen als kleinen Exkurs. Es gibt verschiedene Arten von Afrikanern in diesen Ländern. Bleiben wir mal bei den zwei Hauptländern, aber britisch und niederländisch, Guyana, ja, Suriname, also im zweiten Fall, gibt es Leute, die bis zu ihrer Befreiung Sklaven waren, und die prägen natürlich dort die Bevölkerung maßgeblich. Und dann gibt es welche, die sind zwar als Sklaven verschifft worden, sind aber dort abgehauen, geflüchtet, und in den Dschungel hinein. Die Europäer konnten die kaum verfolgen, weil sie da überhaupt nicht bewandert waren, und haben sich dort angesiedelt. Und das waren eigentlich so gesehen nie Sklaven, bezeichnen sich selbst auch so. Und die nennt man dort in diesen Breitengraden Marons. Also ist eine eigene, sind Afrikaner, aber doch eigenständige, die sich unterscheiden als Maron, weil sie waren ja Nachfahren von denen, die niemals versklavt wurden. Und das ist eine breite Bevölkerungsgruppe. Also es sind durchaus 20% in Französisch-Guyana, aber bis zu 30% in Suriname. Quasi niemals versklavte Afrikaner, die dort leben und natürlich auch eine eigenes Selbstverständnis entwickelt haben. Auch die Sprache ist dadurch anders, ja, muss man auch sagen. Weil wenn wir jetzt gesprochen haben, ganz am Anfang von den Sprachentwicklungen, Französisch, Niederländisch, Britisch, ja, das ist die Klammer, die gemeinsame. Ja. Aber es gibt dort natürlich, weil es halt sehr große Bevölkerungsgruppen haben, je nachdem unterschiedlich, entweder kreolisch, englischsprachiges, englisches, kreolische,
ja.
Das sind die Versklavten, die das sprechen in Französisch, oder auch niederländisch-kreolische Sprache in diesem Teil. Und dann gibt es natürlich Hindi, durch die vielen Inder, die es dort gibt, sehr verbreitet. Ja. Und die Amtssprachen sind, wie gesagt, unterschiedlich. Englisch,
also je nachdem.
Ja. In Guyana Englisch, aber dann gibt es natürlich, wenn man bedenkt, 45% der Bevölkerung dort sind Inder aus dem ehemaligen britischen Indien. Also Hindi ist dort verbreitet, 30% sind dort die Afro-Guyaner und Kreolen und 10% sind dort noch vielleicht so Indigene, die dort leben. Der Rest ist gemischt von Chinesen, Portugiesen, Arabern, Europäern, kann man das ungefähr so festlegen. Und da ist die englische Amtssprache dort, aber ein kreolisches Englisch ist eine Umgangssprache, ja. Und Hindi und indigene Sprachen, glaube ich, 11 oder 12, die dort gesprochen werden, unterschiedlichster Natur, sind dort auch angesiedelt. Also hochinteressant, wie sich das da entwickelt hat und wie sie dort ihre Entwicklung nehmen. Wie gesagt, 1838 wurde dann die Sklaverei abgeschafft in Britisch-Guyana. Und dann hat man für die Plantagen die Arbeitskräfte aus Britisch-Indien geholt und in diesem Land 45%, also 350.000, 370.000 von 800.000 sind eigentlich Inder. Und das bleibt auch bis in die Politik, macht das Ganze auch etwas schwierig dort, weil es gibt zwar seit der Unabhängigkeit, muss man jetzt sagen, unabhängig ist 1966 geworden, Britisch-Guyana, Republik seit dem Jahr 1970, aber eigentlich ethnische Konflikte seit den 60er Jahren immer stärker zutage getreten zwischen den Afro-Guyanern und den Indisch-Guyanern in der Gesellschaft, Politik, ich würde nicht sagen, es ist eine gesetzliche Apartheid, sondern eine gelebte Apartheid. Ja. Die vermischen sich auch kaum untereinander und die politischen Parteien sind dann auch entsprechend aufgestellt. Daher ist natürlich dort die indische Partei die stärkste Partei und seit dem Jahr 2020 regiert dort eben der Irfan Ali, Präsident wird dort alle 5 Jahre gewählt. Einmalige Wiederwahl zulässig, ja, und es gibt dort auch einen Kongress, eine Nationalversammlung, also kein Parlament, klassisch wie bei uns angelehnt nach dem britischen Parlament mit 65 Abgeordneten, wobei nur 62 Abgeordnete in einem Verhältniswahlrecht gewählt werden. Und 13 Abgeordnete werden von den Gemeindeversammlungen delegiert. Also so ist das System dort, das Rechtssystem, wie gesagt, parlamentarisches System orientiert sich am britischen und vielleicht auch interessant, könnte man fast einmal eine eigene Sendung machen, Guyana ist auch Mitglied des Commonwealths nach wie vor, sind dort auch Mitglied, daher ist auch der Staatsoberhaupt dort in Wirklichkeit immer noch die Queen, jetzt ist der King, was sehr interessant ist. Ich habe die Grenzkonflikte angesprochen. Ein Grenzkonflikt, der sehr große Bedeutung hat, ist der mit Venezuela aufgrund eines Flussverlaufes, wo die Venezolaner diesen Fluss, den Essequibo, heißt dieser Fluss, alles was westlich davon ist, beanspruchen, es sind 50% des Territoriums. Und bis heute ist das ein nicht gelöster Konflikt, da wenig Menschen in diesem Breitengraden leben, ist der nicht sehr hoch gespielt. Der zweite Grenzkonflikt spielt sich im Atlantik ab, da war Rohstoff getrieben mit Suriname, wo es dann 2007 zu einer friedlichen Beilegung gekommen ist, also alles noch sehr zeitnahe, wo 2/3 des Küstenlandes an Guyana gegangen ist, an Britisch-Guyana und 1/3 an Suriname gegangen ist, Niederländisch-Guyana. Und dort geht es um Rohstoffe. Es sind rohstoffreiche Meeresgebiete, Erdöl und Erdgas. Riesige Vorkommen, feinster Qualität, größere Erdölvorkommen wie Venezuela. Seit 2020 werden die dort ausgebeutet, ist jetzt auch der Motor und Wirtschaftstreiber. Man sagt, das wird den arabischen Ländern unter Umständen den Rang ablaufen. Mhm. So gewichtig sind die. Und daher versteht man diese Konflikte dann auch. Es gibt auch im Landesinneren noch einen Grenzkonflikt mit Suriname. Da wird noch viel herumgestritten.
Also, da geht es um Geld.
Da geht es um einiges. Da ist es um über 50.000 Quadratkilometer gegangen. Und wie gesagt, 33.000 wurden den Briten zugeschlagen. Alle sind zufrieden mit der Aufteilung. Funktioniert wunderbar. Die Wirtschaft ändert sich dadurch massiv. Seit 2015 wird ja da massiv jetzt an der Ausbeutung gearbeitet. Ursprünglich, wie gesagt, Plantagen, Landwirtschaft, Zucker, Reis, Holz, Garnelen, Fischfang, Garnelen, auch sehr viel in den Export. Und dann waren diese Länder und dieses Land auch im Speziellen auch immer vom Bergbau geprägt, weil es schon immer Bodenschätze gegeben hat.
Gold, glaube ich.
Gold ist eine große Größe, muss man sagen. Ja. Mhm. Einer der größten Goldexporteure sind diese Länder alle miteinander, ja, aber durch die Vorkommen wird auch ausgebeutet, sehr zum Nachteil auch der Natur, weil das passiert auch im Dschungelgebiet. Durchaus nicht nur durch zertifizierte Bergbauunternehmungen, wie man sich vorstellen kann, sondern auch von wild herumfuhrwerkenden, die natürlich dort nicht schauen auf die Umwelt.
Der Profit zählt und das war's.
Quecksilber verseuchte Gebiete sind dort sehr stark, Goldgewinnung. Also das ist eine Schande, aber sie versuchen es einzudämmen. Da muss man sagen, es gibt ernsthaft wirklich Versuche, hier auch dem Umweltgedanken Rechnung zu tragen. Wiewohl man sagen muss, es gibt überhaupt sehr große Nationalparks dort, unberührtes Land de facto, Ausläufer des Amazonasgebietes, gehören zur grünen Lunge. Könnten die Europäer ein bisschen mehr dort tun, kann man durchaus auch sagen. Bergbau war immer schon Bauxit neben Gold und Magnesium, hat es immer sehr viel, einer der größten Bauxitexporteure der Erde. Daher auch in der montanistischen Umgebung zu Hause und jetzt durch Erdöl, Erdgas ist ja nichts anderes wie Montanistik am Ende, neue Bodenschätze, die man um die Jahrtausendwende entdeckt hat und seit 2015 nach dem Grenzkonflikt 2007 begonnen hat auszuschreiben und auch gemeinsam dann mit verschiedenen Firmen in Britisch-Guayana ist es halt amerikanisch dominiert, wird auch schon sehr viel ausgebeutet mit enormen Kapazitätssteigerungen jedes Jahr. Mittlerweile viertgrößter Produzent, noch vor Venezuela, um ein bisschen eine Einordnung zu bekommen, ja, mit einem qualitativ herausragenden Öl, wie man so sagt. Mhm. Ja. Das hat zur Folge gehabt, dass wirtschaftlich in diesem Land das Bruttoinlandsprodukt explodiert ist. 30-40% gestiegen in den letzten Jahrzehnten. Und dass sich das Einkommen, würde man es auf Kopf umrechnen, sich mehr als verdoppelt hat in den letzten Jahren. Pro Kopf ist Guyana mittlerweile Nummer 1 in ganz Südamerika vom Einkommen her. Ja. Also ein kleines Land, das wenig bekannt ist, aber quasi ein Tigerstaat.
Offensichtlich, ja.
Korruption sehr groß, auch ein Thema dort. Sein, ne? Ja, das ist leider Drogenhandel, Drogenanbau auch sehr groß. Aber man versucht dort natürlich Sicherheit hinzubringen durch diese neuen industriellen Vorgehensweisen, die man da hat. Muss man Rechtssicherheit schaffen. Man sieht schon, wenn man am Flughafen, alle Länder haben ihre Flughäfen ins Landesinnere bereits verlegt. Vielleicht ahnen sie schon, dass es nicht sehr sicher ist an der Küste, wo das Land unter dem Meeresspiegel zeitweise ist. Mhm. 60, 70 Kilometer in den Süden hineingebaut. Die neuen Flughäfen dort entstehen, Hotelstädte, Megastädte, weil eben die Industrie da voll im Angriff ist. Und das Gesicht des Landes ändert sich komplett. Ja, das muss man einfach so festhalten. Die Währung, die Landeswährung ist der Guyana-Dollar, ja, obwohl britisch, Guyana-Dollar und nicht Pfund. Muss man aber gleich dazu sagen, ist im Ausland überhaupt nicht verwertbar. Ja. Im Inland wunderbar konvertierbar alles, ja, man kann alles zahlen damit. Aber in Wirklichkeit ist ihnen lieber, wenn man, dass man mit Kreditkarte und mit Dollar bezahlt. Die geheime Landeswährung ist dort Dollar. Der US-Dollar. Der Guyana-Dollar spielt auch überhaupt keine Rolle. Also das Geld können sie nicht einmal wechseln in Österreich. Guyana wendet knapp 9% seiner Staatsausgaben für Bildung aus. Das muss man vielleicht festhalten. Ist mit einer Schulpflicht, die so wie bei uns in etwa geregelt ist, bis zu diesem Alter, aber dann britisches System. Es gibt auch Universitäten dort, jetzt noch auch noch in den MINT-Fächern, also Mineralölfächern und vieles andere mehr. Also das hat einen richtigen Boom, es ist jetzt Goldgräberstimmung ist dort. Ja. Also es ist wirklich Goldgräberstimmung und das ist an jeder Ecke spürbar. Der Tourismus beginnt dort auch zu steigen, nicht nur Backpacker-Tourismus, den man früher hatte, sondern auch der organisierte Tourismus aufgrund der Hotellerie, die man dort eben mittlerweile herstellt. Ja. Und Dschungeltourismus ist auch interessant in diesem
Expeditionen.
Ja, sicherlich. Ja. Ganz klar, es ist viel unerforschtes Gebiet. Ja,
Abenteuer pur.
Es gibt im Süden auch noch Untouchables, also das heißt, also Völker, die keinen Kontakt mit der Außenwelt noch gehabt haben.
Aber das wird wahrscheinlich dann unterbunden durch diese Nationalparks.
Das will man und also auch das ist erhalten, wie weit sich das erhalten lässt, ist natürlich immer eine andere Frage, aber im Großen und Ganzen ist das sehr unerforschtes Gebiet und es gibt sehr viele Möglichkeiten.
Eine wahre Terra Incognita.
Ja, und ja. Wie gesagt, es ist sehr wasserreich alles. Mhm. Die Wasserfälle in diesen Ländern sind ja durchaus bekannt, also man kann da schon sehr viel machen oder die Gegebenheiten mit den Bergen, die wie ein Zylinderhut aus der Gegend ragen, voll bewaldet, ja, plateauartig. Mhm. Ja. Also man kann hier schon einiges mitnehmen. Also wenn jemand Abenteuerlust packt
dann ab
und er will nicht Spanisch lernen oder Portugiesisch.
Nach Guyana.
Ja, dann würde ich sagen, ist Guyana als englischsprachiges Land ein Zielgebiet, ja, mit einer wirklich mit freiem Auge sichtbaren Entwicklung. Mhm. Ich lasse jetzt dahingestellt, ob diese Entwicklung alles nur positiv ist, aber eine rasante, starke Entwicklung, sehr angenähert schon an unseren europäischen Standard oder US-amerikanischen Standard. Ja.
Gut, das wird die Zukunft zeigen. Jedenfalls, ich bedanke mich jetzt sehr für diese Einblicke und ich freue mich auf den nächsten Podcast, die da über Surinam und Französisch-Guyana in Kürze folgen werden.
Ja, ich bedanke mich auch und danke für das Interesse. Musik